Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont.
Willkommen zurück. Freut mich, dass Sie den Weg zurück in den Saal gefunden haben, beziehungsweise wenn Sie erst jetzt zugeschaltet haben via Livestream, dann ein herzliches Hallo auch an Sie. Wir legen los mit dem Nachmittagsprogramm an diesem zweiten Tag der österreichischen Medientage 2021 und kommen jetzt zu einer Debatte, die sich in zwei Teile unterteilt. Es ist das Duell, wenn ich das so sagen darf, zwischen neuen Plattformen und etablierten Player, und zuerst sind die Herausforderer dran. Hier auf dieser Bühne darf die Moderatorin dieser Runde oder beider Runden zu mir bitten, Gunula Geiginger, Puls4-Moderatorin, und ihre ersten Gäste sind die Herausgeberin von Express Eva Schütz, der stellvertretende Chefredakteur der Kleinen Zeitung Michael Jungwirth und Klaus Reitern, Journalist und Chefredakteur von zursache.at. Was geht da? Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie schon angesprochen, es geht jetzt in zwei Diskussionsrunden ums Thema neue Plattformen versus etablierte Player. Wir werden uns in diesen Runden neue digitale Nachrichtenportale ansehen und dabei den Fokus auf Parteimedien und parteinahe Medien richten. Wie fordern Sie die etablierten Medien heraus? Wie ist Ihre Rolle zu bewerten? Und wie verändern Sie den Journalismus? Das sind die Fragen, die wir in dieser Runde hier besprechen wollen. Herr Reitern, ich möchte mit Ihnen beginnen. Das Profil hat im August 2018 einen Artikel über das Comeback der Parteizeitungen geschrieben und hat diesen Artikel geschlossen mit dem Satz: Die ÖVP macht beim Online-Revival der Parteizeitungen bis dato übrigens nicht mit. Sebastian Kurz dürfte es im Moment schlicht nicht nötig haben. Jetzt ist im Februar dieses Jahres der ÖVP-Blog zur Sache online gegangen. Warum? Was hat sich geändert? Warum jetzt auch von ÖVP-Seite ein neues Parteimedium?
Was sich im Vergleich zur Einschätzung der sehr anerkannten Kollegenschaft, des anerkannten Titels Profil geändert hat, im Vergleich zum Zeitpunkt, zu der Sie diese Einschätzung getroffen haben, vermag ich nicht zu interpretieren oder zu erläutern. Das, was ich aber für den Blog zur Sache, stellvertretend für viele andere, schon sagen darf, ist, dass sich die Strukturen und die Prozesse der politischen Kommunikation außerordentlich stark verändert haben. Ein Hinweis darauf reicht. Es hat sich das Bildungswesen verändert. Es gibt eine hohe Bereitschaft an politischer Partizipation. Dazu sollen auch politische Parteien, namentlich Parlamentsparteien und erst recht eine Regierungspartei, ein Informationsangebot aus erster Hand anbieten. Der Strukturwandel, der Prozesswandel in der politischen Kommunikation legt das wirklich, würde ich sagen, geradezu zwingend nahe.
Wir vertiefen das gleich noch. Frau Schütz, ich möchte jetzt auch mit Ihrem relativ neuen Medium weitermachen. Express ist im März an den Start gegangen, auch hier begleitet von der Diskussion, wie parteinah dieses Medium ist. Das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass Ihr Mann Großspender der ÖVP ist, auch dass Sie im, Sie verdrehen schon die Augen, Sie haben es schon öfter gehört, im Kabinett von ÖVP-Finanzminister Löger gearbeitet haben. Ihr Chefredakteur Richard Schmidt und auch Sie haben das immer wieder zurückgewiesen, haben gesagt, auch Sie haben ein Redakteursstatut, das eben ganz klar sagt, man darf sich in keine Parteinähe rücken, das sagt das Statut so. Reicht dieses Statut aus, um die Parteinähe von sich zu weisen, auch wenn es jetzt schon Beobachtungen von Kommunikationswissenschaftlern gibt, die festhalten, dass bei Ihrem Medium Fakten selektiv und einseitig ausgewählt werden?
Gut, also ich glaube, ich darf diese Frage jetzt einmal ein bisschen zergliedern, weil da jetzt schon sehr viele Teile dabei waren, die man vielleicht einzeln behandeln sollte. Also ich glaube, zweifelsohne kann man außer Streit stellen, das ist auch im Redaktionsstatut so festgehalten, dass es ein bürgerliches, wirtschaftsliberales Medium ist. Wenn Sie das jetzt in eine Parteinähe rücken, dann wird vermutlich bei einigen Parteien eine Überschneidung im Sinne der Gesinnung oder der Weltanschauung hier anzufinden sein. Das wird die ÖVP sein, das werden vielleicht auch die NEOS sein, das werden vielleicht fallweise auch andere Parteien sein, und dass wir bürgerlich und wirtschaftsfreundlich sind, das ist ganz deklarierterweise so. Also das vielleicht zum ersten Teil Ihrer Frage. Das zweite war,
ob das Redaktionsstatut, das eben dieses in die Nähe rücken untersagt, ausreicht, um sich auch wirklich davon freizuspielen, dass man eben eine gewisse Parteinähe oder Schlagseite in der Berichterstattung.
Ich möchte diese Parteinähe jetzt noch einmal ganz, ganz explizit zurückweisen und noch einmal, das ist ein bürgerliches Medium mit einer wirtschaftsfreundlichen, wirtschaftsliberalen Ausrichtung. Die Idee, das in eine Parteinähe zu rücken, kommt natürlich vielleicht, keine Ahnung, aus verschiedenen Ecken, auch vom Mitbewerb, auch von wie auch immer, aber es hat eine Weltanschauung, aber deshalb hat es keine Parteinähe. Wenn es da Überschneidungsflächen gibt, weil ja auch jede Partei eine Weltanschauung hoffentlich auch für seine Wähler vertritt, weil das erwarten ja auch die Wähler von den Parteien, dann gibt es da Überschneidungsflächen. Aber aus dem eine Parteinähe zu konstruieren, finde ich ehrlich gesagt doch relativ weit hergeholt. Und natürlich, ein Redaktionsstatut ist für alle Mitarbeiter ein Leitfaden und ich bemühe mich sehr, ich bin auch sehr viel dort, darauf genau zu achten, dass es hier zu keiner Partei näher kommt. Aber eine bürgerlich-wirtschaftsfreundliche Einstellung, die wird es geben und die wird auch als Blattlinie gelebt.
Mhm. Herr Jungwirt, die kleine Zeitung, die jetzt so als etablierter Player hier vertreten ist in der Runde, hat auch einen sehr starken christlich-sozialen Hintergrund. Sehen Sie dennoch einen Unterschied zwischen Ihrem Medium zu den beiden anderen hier vertreten?
Würde ich schon sagen, danke für die Einladung. Also ich finde es ja, ich bin schon etwas älter, ich finde es ja interessant. Ich habe noch das Ende der Parteizeitungen erlebt, die Tagespost, die geschlossen wurde, die Arbeiterzeitung, die KTZ, die eingegangen ist. Und es gibt so ein bisschen ein Revival auf Online im Internet. Das finde ich einmal interessant. Ich finde es aber schade, dass nur der Kollege Reitern von zur Sache da ist. Müssten ja eigentlich auch die Kollegen von Kontras Blog unzensuriert.at vielleicht zack, zack auch dabei sein, denn das sind vier Blogs, die auf der Payroll von Parteien stehen, die eine politische Agenda haben. Und das ist, glaube ich, schon macht einen großen Unterschied zu einer klassischen Zeitung, dass diese vier Blogs, ich würde auch Express dazu nehmen, ist kein Parteimedium.
Nein. Ist auch kein Blog. Also ich glaube, da muss man jetzt schon ganz deutlich unterscheiden.
Für Selberdenker. Ja. Dass da, ich sage, das ist zugespitzt, Journalismus mit Spin geschrieben wird, während bei uns das ein bisschen anders ist. Ich bin oft Chef vom Dienst. Ich bekomme eine Meldung des Kurier, ich bekomme eine Meldung der Kronenzeitung, des Standard. Die APAS habe ich vor mir. Dann gibt es auch Meldungen von zur Sache Express, zack, zack und Kontrastblock. Also da muss man, glaube ich, scharf unterscheiden. Also eine APA-Meldung übernehme ich ungeschaut, Klammer auf, gleichwohl ich weiß, dass die auf die Stronach-Geschichte der Tagespresse reingefallen sind, Klammer zu. Presse, Standard, Kurier nehme ich ungeschaut. Wenn was von zur Sache kommt, von Express kommt, gut, unzensuriert, ja, schau gleich rein. Auch Kontrastblock, auch zack, zack, bin ich vorsichtig, müssen wir das doppelt und dreifach nachchecken. Das ist jetzt keine Delegitimierung, aber ich möchte schon den Unterschied da herausarbeiten.
Mhm. Frau Schütz, möchten Sie da kurz reagieren? Jetzt haben Sie die Parteinähe in Abrede gestellt. Jetzt war hier der Vorwurf, es ist Journalismus mit Spin. Ist das etwas, was Sie unterstreichen würden, auch wenn Sie sagen, Sie sind ein bürgerlich-liberales Medium, dass man doch einen gewissen Gedanken aufgreift, stärker in den Vordergrund stellt?
Naja, wenn Sie das als Spin bezeichnen, dass es deklarierterweise bürgerlich-wirtschaftsfreundlich ist, natürlich ist das eine gesellschaftspolitische Richtung, die hier auch im Redaktionsstatut festgehalten ist. Wo ich mich ein bisschen verwehre oder was ich ein bisschen schade finde, ist, das ist eine Online-Tageszeitung, die ein sehr komplettes Programm anbietet von Lifestyle und Sport mit einem Schwerpunkt auf Wirtschaft und auch auf Politik, und das ist kein Blog. Und ich glaube, es ist zurzeit die einzige Online-Tageszeitung in Österreich. Und natürlich, ich verstehe schon, dass man versucht, das dann in Richtung Blog zu schieben. Und dann geht es auch ganz schnell in den politischen Blog. Aber es ist eigentlich eine komplette Zeitung, die eben nur mehr online zu finden ist. Und das deshalb, weil ich glaube, das ist meine persönliche Meinung und vielleicht wird das auch widerlegt sein in 5 Jahren, dass im News-Bereich der Print nur mehr eine relativ beschränkte Lebensdauer haben wird. Es mag 5 Jahre sein, vielleicht sind es auch 10 Jahre. Aber irgendwann wird im schnellen News-Bereich der Print nicht mehr da sein. Das war der Grund, warum man das Ganze online gemacht hat, sonst hätte man es auch in Printform machen können.
Okay. Darf ich kurz einen Satz anmerken? Bei allen dankenswerten Erläuterungen von dir, lieber Michael, der Blog zur Sache hat keine, entgegen deiner Darlegung, politische Agenda. Er hat eine publizistische Agenda. Das Zweite ist, wir haben keinen Spin, sondern das, was dankenswerterweise auch die kleine Zeitung hat, eine grundlegende Richtung. Aber wir haben keinen Spin dahingehend, dass wir oder andere irgendwelchen Geschichten irgendeinen nicht deklarierten Dreh geben, um irgendjemanden nach dessen Lektüre in irgendeine Richtung zu führen, die wir wollen, aber er nicht. Na, wir haben eine deklarierte Blattlinie, eine grundlegende Richtung, eine publizistische Agenda. Wir machen auch keinen Spin, sondern das wird also alles offengelegt, sei es die Sachverhalte, sei es die Argumente, mit Quellen, sodass das auch nachvollziehbar ist.
Aber Herr Reitern, Sie sind bezahlt vom ÖVP-Parlamentsklub. Das findet man auch so im Impressum.
Ja, natürlich.
Und Sie stellen in Abrede, dass die Berichterstattung eine ÖVP nahe ist?
Nein.
Okay, das heißt aber...
Das ist ja absurd. Das ist ja absurd.
Weil Sie gesagt haben, es gibt keinen Spin. Also Sie sind das Sprachrohr des ÖVP-Parlamentsklubs.
Dann reden wir eben, schauen Sie, also da bin ich einfach nach wie vor bei Ludwig Wittgenstein. Ja? Die meisten Fragen ließen sich klären, wenn Klarheit herrscht über die Worte, die man für die Frage verwendet. Ja? Was ist jetzt der Spin?
Aber ich habe doch
Meint der Begriff? Was meint der Begriff Spin? Habe ich extra gesagt. Wenn das ein nicht deklarierte Absicht ist, ein nicht offengelegter Dreh, ein sogenannter Bias, ein Unterschleif, ja, das ist gemeint. Also, wenn man zum Beispiel heißt in den Nachrichten, wie der Herr renommierte sowieso gegenüber dem Herrn völlig umstrittenen sowieso kürzlich sagte. So, das ist ein Spin. Das ist genau das, was wir nicht machen.
Aber du kannst ja nicht in Abrede stellen, dass du nicht, ihr habt eine politische Agenda, Punkt.
Eine publizistische.
Eine politische Agenda. Also wenn man sich das anschaut,
Was ist jetzt Politik? Politik ist
das
Ziel und wertorientierte Organisieren des Gemeinschaftslebens. Nein. Auf der Basis von Kommunikation und Verständigung, geschenkt. Dort sind wir.
Ihr seid der verlängerte Arm der ÖVP-Parteizentrale. Ich delegitimiere das nicht. Aber wenn man sich anschaut, was ihr publiziert, wie gesagt, nicht delegitimierend, aber natürlich seid ihr der verlängerte Arm der ÖVP-Parteizentrale. Ich habe kein Problem damit. Aber dass man das mit klassischem Journalismus vergleicht, ihr arbeitet journalistisch.
Den Vergleich
ihr habt eine politische Agenda, so wie Kontrastblock eine politische Agenda hat, wie zur Sache eine politische Agenda hat, wie unzensuriert auch eine politische Agenda hat. Beim Peter Bietz habe ich gelernt, man muss immer schauen, auf wessen B-Roll jemand steht. Und das sehe ich bei diesen vier Medien sehr deutlich. Ja. Und ihr habt diese politische Agenda. Ist okay, aber ich glaube, man muss dazu stehen und man kann nicht sagen, das ist irgendwie...
Vorschlag zur Güte, dem aus den Abrüstungsverhandlungen kennt, zahlt und so weiter. We agree to disagree. Eigendefinition, die bitte ich zu respektieren, mehr darf ich nicht erwarten, geschweige denn verlangen. Wir haben eine publizistische Agenda. Wir sind Organ publizistisches des ÖVP-Parlamentsklubs. Punktum.
Herr Reitern, dann stelle ich die Frage ein bisschen anders. Ich habe schon festgehalten, wenn man ins Impressum klickt, dann ist klar ersichtlich, dass der ÖVP-Parlamentsklub hinter dieser Seite steht. Wenn man sich den Namen anschaut zur Sache, ist das nicht ersichtlich. Wenn man Sie als langjährigen renommierten Journalisten kennt und Sie als Chefredakteur hier ausgewiesen sind, erkennt man es auch nicht zwingend. Streut man den MedienkonsumentInnen Sand in die Augen, wenn man das aufbereitet wie ein beliebiges, objektives Medium und im Hintergrund ganz kleine Partei steht?
Ich glaube nicht. Es ist offengelegt. Es ist im Impressum offengelegt. Es ist die grundlegende Richtung drinnen. Und dort, wo wir Sachverhalte wiedergeben, was eine Aufgabe des Journalismus ist, aber bei uns mit einer spezifischen Auswahl, sprich, was ist Gegenstand der Gesetzgebung, was ist Gegenstand der politischen Debatte, dann sind die jeweiligen Quellen dabei. Selbstverständlich. Mhm.
Frau Schütz, bei Ihnen, wenn man so ein bisschen hinter das Medium blickt, findet man im Impressum Sie als Person, aber auch namhafte Stiftungen und Familiennamen. Welches Interesse vereint Ihre Investoren? Weshalb dieser Schritt, ein Medium zu gründen, hier eine neue Plattform in die Welt zu setzen? Und umgekehrt, was erwarten sich die Investoren auch von ihrem Medium?
Ich glaube, das ganz Unternehmertum hervorhebt, dass man auch eine positive Stimmung für Unternehmen, für Start-ups, für Innovationen erzeugt. Und was erwarten sich die Investoren, um das ganz ehrlich zu beantworten? Genau das erwarten sie sich, dass Österreich dass eine wirtschaftsfreundliche Aufbruchsstimmung erzeugt wird, dass man Unternehmen vor den Vorhang holt. Deswegen machen wir natürlich auch sehr viele Wirtschaftstalks-Geschichten zu diesem Thema. Das ist eigentlich die Grundhaltung, weil das sind natürlich Unternehmer, die sehen auch zum Teil die Leistung, die Unternehmer, die KMUs in Österreich bringen, zurzeit nicht entsprechend gewürdigt. Ich würde mich dem jetzt meine persönliche Meinung auch anschließen. Und gerade jetzt nach Corona ist es extrem wichtig, auch zu zeigen, was ist die Stärke dieses Landes. Und das ist die Unternehmerstruktur. Und auch im Redaktionsstatut ist das ja ganz, ganz ausgewiesenermaßen so, dass man sich zu einer gewissen Leistungsbereitschaft bekennt, zum Unternehmertum bekommt, zu einer sozialen Marktwirtschaft bekennt, zum Eigentum bekennt. Und das sind genau die Werte. Und das erwarten sich die Investoren, dass das dort wiedergespiegelt wird.
Das heißt, es gibt vielleicht keine Parteien, aber dennoch eine Agenda, wie die Welt dargestellt werden soll. Würden Sie das so sagen?
Ich glaube, es gibt die Idee, dass man Österreich, wie die Welt dargestellt werden soll, würde ich vielleicht so nicht sagen, aber einfach diesen Teil der österreichischen Wirtschaft, das Unternehmertum hervorzuheben und auch vielen Menschen zu vermitteln, was die Unternehmen in Österreich leisten. Das ist sicher, wenn Sie das so wollen, die Agenda, die da ein bisschen dahinter steht.
Herr Jungwirth, inwieweit bringt Sie jetzt als etablierter Medienmacher die Art der Berichterstattung dieser neuen Plattformen unter Druck? Spüren Sie das?
Ja, bringt, glaube ich, alle etablierten Medien, die alten Medien, also etabliert klingt so, man kann es auch ein bisschen pejorativ vielleicht umschreiben, habe ich kein Problem damit. Natürlich unter Druck, was ich schon vorhin gesagt habe, wir sind alle, viele meistens sind in den sozialen Medien, ein poppt eine Geschichte auf, poppt eine Geschichte auf von zack, zack, von wem auch immer, so wie damit umgehen. Und was ich gesagt habe, wenn eine Geschichte des Kurier aufpoppt oder der Presse, übernehme ich das ungeschaut. Wenn natürlich eine Geschichte von zack, zack auftaucht, vom Kontrastblock, auch von euch, Sie sehen was anders, also glaube, sitzt ihr nicht im selben Boot, muss man natürlich doppelt und dreifach sich überlegen, also muss man mal nachrecherchieren, muss man mal schauen, muss man mal versuchen, das zu dekonstruieren, was steckt dahinter, stimmt es, ist es, muss das wiederholen, eine Geschichte mit Spin oder ohne Spin. Wenn man den Hintergrund dieser vier publizistischen Plattformen kennt, weiß man das. Aber es bringt uns natürlich unter Druck. Denn wenn das dann teilweise von anderen Medien übernommen wird, vielleicht auch nur auf den Online-Seiten, nicht in der Printausgabe, oder nur vertwittert wird oder Facebook und dergleichen, bringt das natürlich die etablierten Medien unter Druck. Und dann wird am nächsten Tag die Frage gestellt, eine Zeitung übernimmt das, warum haben wir das nicht übernommen und so. Also es bringt natürlich die etablierten Medien klarerweise unter Druck, gar keine Frage.
Darf ich was nachfragen?
Bitte.
Was mit dem Druck gemeint ist, also es ist kein erpresserischer, sondern Wettbewerbsdruck.
Nein.
Aber was ist mit Druck gemeint? Ich sehe es ja auch so, wir müssen uns einig werden, worin der Druck besteht.
Nicht
erpresserisch. Er hat den Print gemeint.
Also habe ich nicht erpresserischen Druck, sondern natürlich also die Geschichte
Wettbewerb.
Ja, im Sinn des Wettbewerbs. Ja, sicher, im Sinn des Wettbewerbs. Eine Geschichte von zack, zack ist da. Die Frage ist, ist die seriös objektiv oder gibt es auch einen Spin dabei oder werden da gewisse Sachen so verdreht, dass man sie lieber gar nicht übernimmt? Also das meine ich jetzt, also im Sinn des Wettbewerbs, also im Sinn einer Challenge. Das würde ich sagen, weil das war ja die Frage, ob wir das einfach ignorieren können oder nicht. Also das ist jetzt nur ein Beispiel aus der täglichen Praxis.
Ich finde, Sie haben jetzt was ganz Spannendes gesagt, weil Sie gesagt haben, ob es im Print erscheint oder nur online. Und genau das ist, glaube ich, das, was uns hier ein bisschen trennt. Ja. Sie sehen noch immer den Print als das Hauptmedium und wir sehen eben den Print nicht mehr als das Hauptmedium. Ich glaube, da ist der große Bruch, den es jetzt vielleicht hier gibt und man wird sehen, wie sich das dann in den nächsten Jahren...
Aber was heißt das? dass das eine unseriös ist und das andere seriös?
Nein, aber Sie haben vorher gesagt, das ist nur online und das habe ich jetzt ein bisschen, wissen Sie, Print als Hauptmedium und für Sie natürlich auch noch wahrscheinlich als wichtigste Verbreitungsquelle, das ist bei uns, das gibt es bei uns in der Form nicht mehr. Für uns ist es eben online und es ist nicht so, dass was jetzt nur online steht, von der Qualität unbedingt schlechter sein muss oder weniger recherchiert sein muss. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Probleme.
Ja, da gebe ich vollkommen recht, ja. Aber.
Bleiben wir vielleicht kurz noch bei dieser Frage des nur online, weil wir vorher auch schon die Investoren angesprochen haben. Im Moment ist es ja tatsächlich so, dass die meisten etablierten, wenn wir wieder diesen Begriff heranziehen, aus einem Hauptmedium bestehen und das online tatsächlich als on top nebenbei herläuft, auch deshalb, weil die Erlöse, die man damit erzielen kann, bei Weitem noch nicht so sind, dass man damit komplette Redaktionen, Sie widersprechen mir, nein? Wenn Sie nicht sagen, dass es nicht möglich ist, mit online allein komplette Medienhäuser, komplette Redaktionen zu finanzieren?
Also ich glaube nicht, dass online on top ist für eine Zeitung, weil wir alle wissen, in welche Richtung das geht. Also das ist ein Prozess, ich weiß nicht, welche Tageszeitungen es in 20 Jahren noch gibt im Print. Also das ist ja ein Prozess, der dramatisch ist und den, glaube ich, alle Zeitungen, auch die großen Zeitungen Österreichs, wir sowieso auch, alle Zeitungen genau wissen. Also es ist nicht on top und es verschiebt sich natürlich sehr, sehr stark.
Also Sie nehmen das nur online auch wieder zurück?
Nein, ich würde vielleicht meinen, dass man online, was nicht sein sollte, dass man da vielleicht schneller ist, vielleicht teilweise auch schlampiger ist, was aber nicht sein sollte. Nicht? Also das ist dann die andere Herausforderung, dass natürlich dann die Online-Berichterstattung einer Tageszeitung genauso seriös sein muss wie die Print-Berichterstattung. Das wird ja versucht und das ist an sich auch der Anspruch und das wird auch so gemacht. Aber es ist die Frage, wenn etwas auftaucht, noch einmal, zack, zack, es taucht auf, was machen wir jetzt damit? Natürlich die erste Frage ist, machen wir online was, machen wir nichts? Dann die zweite Frage ist, machen wir das dann auch im Print am nächsten Tag? Und da kann es dann schon so sein, dass man sagt, okay, vielleicht machen wir mal online was und dann Print, übernehmen wir das dann eh vielleicht auch. Also wenn, aber im Regelfall, glaube ich, ist man bei Online ein bisschen schneller als bei Print. Ich glaube, das ist kein Geheimnis.
Was auch dem Medium
entspricht. Was aber nicht sein sollte, weil natürlich, wir können natürlich nicht unsere Online-Seite, kann nicht sozusagen die publizistische Print-Glaubwürdigkeit unterminieren, indem wir dort schlampiger arbeiten. Das kann es nicht sein, natürlich. Ne?
Ich möchte noch ein bisschen auf den Auftrag auch zu sprechen kommen, den die verschiedenen Medien verspüren, mit ihrem Schritt jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen. Herr Reitern, Sie schreiben, Sie sind für mehr Sachlichkeit angetreten. Aufgefallen, so im medialen Diskurs, in dieser berühmten Medienbubble, sind Sie im letzten halben Jahr vor allem auch deshalb, weil Sie sich nach einem Wortgefecht mit dem Falter-Chefredakteur Florian Klenk hier sehr weit rausgelehnt haben, mehrere Klagen angestellt haben. Passt das zu mehr Sachlichkeit, dass man sich hier so einen hitzigen Diskurs bis hin zum Klagen gibt?
Es gibt in der politischen Kommunikation die Phänomenologie, die Lehre von den Beobachtungen, dass relativ starke Worte zu kursieren beginnen. Also der eine sagt im Parlament zum Ärztekammerpräsidenten, sie lügen. Eine andere Parlamentarierin sagt, diese Haltung oder Vorgangsweise ist fetzendeppert. Die nächsten sprechen von bescheuert. Und dann, glaube ich, kann man mit Fug und Recht der Meinung sein, mit unterschiedlichen Mitteln zu sagen, das geht gegebenenfalls zu weit.
That's it. Ist das ein legitimes Mittel dazu, sagen, okay, wir gehen gegen solche Aussagen auch gerichtlich vor?
Also wenn wir uns überlegen, die Gerichte, die Justiz einzubeziehen, dann eher im Zusammenhang mit der jetzigen Corona-Situation, eher im Zusammenhang mit Leserbriefen, mit Stellungnahmen auf den Online-Seiten mit Mails, die teilweise so untergriffig sind. Wenn man als Mann ist, ist man noch immer privilegiert. Weibliche Kolleginnen, da kommt noch der Sexismus dazu. Also das hat eine neue Qualität. bekommen. Und das sind die Bereiche, wo wir uns überlegen, ob wir juristisch vorgehen. Teilweise sind wir schon juristisch vorgegangen, weil da muss man einfach eine Schranke einziehen, weil das geht sonst den Bach hinunter. Also das ist eher für uns die Herausforderung. Also wenn wir jemand klagen, dann also wirklich untergriffigste Beleidigungen auf welchen Plattformen auch immer. Mhm. Also aber jetzt weniger unter Kollegen.
Also die Aussage unter Kollegen hätte sie jetzt nicht zu einer Klage, ist ja auch letzten Endes abgewiesen worden und in dem Fall nicht von Gericht. Also sie haben ja die Klage nicht gewonnen.
Der Antrag auf eine einstweilige Verfügung im Zivilrechtlichen wurde nicht stattgegeben. Sachlich richtig.
Ja. Gut. Unabhängig von dieser inhaltlichen Positionierung würde ich gern noch ein bisschen die Diskussion um die Reichweiten und die Frage, wen möchte man erreichen, wen kann man erreichen, vertiefen. Frau Schütz, Sie haben Ende Juli bekannt gegeben, dass Sie bereits etablierte Medien im Social Media Ranking überholt haben, also wenn es um Aufrufe auf Facebook, Twitter, Instagram geht. Ist es gerade in diesem Online-Bereich leichter, schnell Reichweite zu generieren, auch unter Einsatz von hohen Marketingbudgets?
Es ist sicher einfacher im Social Media Bereich schnell Reichweite zu generieren. Die Frage, die man sich aber schon stellen muss, ist natürlich, für uns macht das jetzt mal Sinn, weil es eine gute Eintrittsstrategie ist. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie nachhaltig ist das? Also wenn Sie jetzt Story Clash misst, dass ja sehr viele Social Media Interaktionen haben und das hatten wir jetzt und das haben wir natürlich auch marketingmäßig verfolgt, dann ist das jetzt mal ein guter Eintritt in den Markt. Aber ich glaube persönlich nicht, dass man diese Social Media Unique Clients, die man da auf die Seite sieht, wie nachhaltig sind, die muss man sich dann in einem zweiten Schritt fragen. Also ja, es macht Sinn, um Aufmerksamkeit zu erregen, um die Leute mal für eine Sache zu begeistern. Am Ende des Tages reicht es sicher nicht, Geld in Social Media zu stecken, auch wenn man es, glaube ich, heute als Marketing-Tool am Anfang schon tun muss. Am Ende des Tages muss man die Leute, die man dann auf der Seite hat, auch von der Qualität der Seite überzeugen, sodass sie wiederkommen. Also als Marketing-Idee, glaube ich, ist es gut, als Art Werbeidee, ja, früher hat man es mit Werbespots gemacht, wir machen es halt heute über Social Media, aber da muss die Qualität überzeugen und dann kommen sie auch wieder.
Sind Sie gefühlt schon an dem Punkt, wo Sie sagen, Sie könnten Budgets zurückziehen und würden die Klicks behalten oder wie sehen Sie da so Ihre Perspektive auch in dem Bereich?
Ich glaube, wir würden die Klicks wahrscheinlich in etwa behalten oder vielleicht 10%, 15% runtergehen, was wir sicher nicht mehr schaffen würden oder so schnell schaffen würden, ist, dass wir weiter wachsen.
Das ist aber das erklärte aber das Ziel. Das erklärte wo Ziel, sehen ja. Sie so Ihre... Ihre Zielvorgabe für das nächste Jahr, für die nächsten 2-3 Jahre. Sie haben ja gesagt, in 3 Jahren soll sich das Unternehmen selbst finanzieren können auch.
Ja, da vielleicht auch auf das, was Sie vorhin eingeworfen haben. Natürlich sind die Werbe- oder die DKBs im Online-Bereich niedriger. Insofern muss man das auch mit einer sehr viel schlankeren Struktur machen, als man das jetzt vielleicht von den etablierteren Medien kennt, sonst wird das nicht funktionieren. Dann hat man auch noch das Thema mit TV- und Videocontent, der, glaube ich, auch sehr wichtig werden wird in den nächsten Jahren, gerade wenn man das Konsumverhalten auch der Jugendlichen sieht. Also wir versuchen, dass wir in etwa in einem Jahr auf 1,5 Millionen Unique Clients sind und das sollte, so wie das jetzt aussieht, auch funktionieren. Aber Sie wissen, man kann das nicht sagen. Es kann auch sein, dass das dann irgendwann mal in 2 Monaten mal nicht mehr diese Wachstumsraten hat. Das kann man ja so nicht ganz einfach prognostizieren.
Aber im Moment sind Sie im Plan und gehen davon aus, dass dieses Ziel, in 3 Jahren werbefinanziert bestehen zu können, nicht mehr auf Zuschüsse angewiesen zu sein.
Wir haben jetzt am 16. Juni auch mit dem TV begonnen, um eben diesen Videocontent zu produzieren. Und wir sind trotzdem noch eine relativ schlanke Struktur. Und insofern, glaube ich, könnte das schon gelingen.
Herr Jungwirth, reichen große Marketingbudgets aus, um Reichweiten auf Dauer zu erhöhen? Wie würden Sie auch den ambitionierten Plan einschätzen? Kann man ein Medium, ein Online-Medium in der Zeit erfolgreich auf dem Markt etablieren?
Das glaube ich schon, gar keine Frage, dass das geht. Wir stehen natürlich vor einer anderen Situation, wenn Sie sich daran erinnern, kleine Zeitung, vor, weiß nicht, 30 Jahren waren wir quasi Monopolist. Wenn du informiert werden wolltest, in der Steiermark, in Kärnten, musstest du zur kleinen Zeitung gehen, musstest du eine kleine Zeitung abonnieren, geht für andere Bundesländer genauso. Was war die Alternative? Es hat das Radio gegeben und es hat die Zeit im Bild 1 gegeben. Die Zeit im Bild 2 hat es noch nicht gegeben. Privatfernsehen hat es nicht gegeben. Also da waren wir natürlich in einer extrem privilegierten Situation. Schauen Sie sich heute die Situation an. online dergleichen, auch die demografische Situation. Wie viele Jugendliche leisten sich ein Zeitungsabo? Ich gebe lieber nicht die Antwort. Also die Herausforderung ist eine gewaltige. Und weil sich Jugendliche kein Zeitungsabo mehr leisten, ist natürlich auch für alle etablierten Medien klar, dass wir natürlich in online investieren müssen und massiv investieren müssen und das ordentlich machen müssen und seriös machen müssen. Aber natürlich haben wir dann das Problem mit Bezahlschranken. Also wir wollen das nicht gratis hergeben. Da gibt es dann, weil da die Kollegen sehen, natürlich den ORF, die blaue Seite von ORF, die natürlich für jedermann abrufbar ist. Wir können das nicht gratis liefern, haben eine Bezahlschranke. Also das ist sehr ein eigenes Thema. Es ist sicher schon hier abgehandelt worden. Ist ja nicht unmittelbar Thema des der jetzigen Veranstaltung, aber
nicht unmittelbar, aber mittelbar deshalb. Ich möchte schon nochmal aufgreifen, ja, weil die Bezahlschranke ja bei Express zum Beispiel nicht vorhanden ist, bei Zur Sache nicht vorhanden ist. Ja. Ich nehme mal an, auch nicht angedacht ist, oder ist das ein Thema bei Ihnen?
Nein, möchte ich, das ist völlig richtig, nicht zu lang, sondern ORF gibt ja sehr viel Content, sehr viel informativ hochwertigen Content. Nicht umsonst, weil wir zahlen alle GIS-Gebühren, aber eben, zumindest das mal am ersten Anschein umsonst zur Verfügung stellt, wird es in Österreich sehr schwer sein, eine Bezahlschranke wirklich so zu etablieren, dass da nicht sehr viele User wegfallen. Und es macht auch keinen Spaß, wenn ich dann eine Sache schreibe für 3000 Leute und da wird lange recherchiert und dann liest niemand wegen der Bezahlschranke. Also dieses System müsste man entweder umstellen, dass man sagt, okay, man gestaltet den ORF um, wie auch immer man das machen möchte, oder man wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass dieses Modell hier halt nur sehr schwer funktioniert.
Also eine Option wäre, dass man die blaue Seite halt nur für GIS-Kunden zur Verfügung gestellt wird. Also, ich weiß, das ist ein bisschen absurde Geschichte.
Ich weiß, aber jetzt auch ein bisschen wirklich sehr weit raus von dem. Ich halte nur fest, also bezahl- oder unbezahlter Content ist für Sie auch insofern ein Problem, weil Sie sich schwer tun, also unbezahlten Content zur Verfügung
zu stellen. Also wir stellen Content her. Wenn man das lesen will in der Zeitung, muss man dafür zahlen. Wenn man das online stellt, ist gratis, das funktioniert irgendwie nicht. Also das ist irgendwie das, also die Rechnung. Und dadurch, dass sich das in den Online-Bereich verschiebt, irgendwoher müssen wir uns auch finanzieren über Werbung. Das geht nicht in diesem Ausmaß. Natürlich Gratiszeitungen, die als Gratiszeitung etabliert worden sind. Ich denke jetzt an Heute und so. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Die sind von Anbeginn an anders aufgesetzt worden, nicht? Aber das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung. Und so unseren Kontext können wir nicht gratis hergeben.
Dann noch bitte.
Na, es geht mir das Journalistenherz über. Ich war heute schon bei einer Blutabnahme, da hätte Druckerschwärze herauskommen müssen. Michael, ihr seid großartig. Ich sage ganz kurz, was als Abonnent der Kleinen. Die Zeitung ist ja wunderbar. Die bietet ja viel mehr als nur Politik. Freunde, ich komme von der Nachhaltigkeit. Alleine der Klima-Newsletter, erste Klasse. Ich bin zahlender Abonnent der Printausgabe. Ja, ihr bietet so viel. Die Politikseiten sind ein Bruchteil. Ja, und it works.
Ja, das jetzt funktioniert.
Das geht auf. Das ist super.
Also ja? Aber es gibt natürlich einen Trend. Also wir wissen ja, wohin die Entwicklung geht. Und das wird zunehmend schwierig. Ich glaube, das ist ja Binsenweisheit. Das wird eine massiv zunehmend schwierigere Geschichte. Auch natürlich jetzt in der ganzen Corona-Krise haben wir das gesehen in Zeiten der Kurzarbeit. Was haben die Leute? Die Leute zahlen GIS-Gebühren. Sie zahlen vielleicht Sky, Netflix-Abo, dann gehen sie ins Fitnessstudio, haben kleine Zeitung-Abo und vielleicht noch 3-4 andere Abos. In Zeiten der Corona-Krise viele in Kurzarbeit, die sich überlegt haben, wir müssen den Euro 3-mal umdrehen. Ich meine, auf den ORF verzichtet man nicht, als Fitnessstudio verzichtet man auch nicht, obwohl es zu war. Sky, Netflix will man auch, Fußball und dergleichen. Kleine Zeitung, kommt dann schon die Frage, naja, es ist ja eine super tolle Zeitung, aber irgendwas müssen wir sparen. ORF.at liefert eh relativ viel. Also der Druck ist ein gewaltiger. Also die Perspektive, aktuell geht es uns bestens, aber die Perspektive, also wir müssen auch in die Zukunft schauen und nicht nur am Stand verharren.
Die Perspektive ist auch was, was ich bei Ihnen noch ansprechen möchte, bei Ihrem Projekt, bei Ihrem Blog. Der Medienwissenschaftler Josef Trappl hat in der kleinen Zeitung, die Sie gerade gelobt haben, gesagt, Online-Medien von Parteien beeinflussen den öffentlichen Diskurs nicht besonders stark, weil sie keine Massenwirkung erzeugen. Das wird auch der ÖVP-Blog nicht ändern. Ist es die Masse, die Sie anstreben? Ist es eine andere Zielgruppe? Wen wollen Sie mit zur Sache erreichen?
Grundsätzlich die allgemeine Öffentlichkeit, das ist das in der Kommunikationswissenschaft als solches bezeichnete disperse Publikum. Dort namentlich die Wahlberechtigten, die Politikinteressierten. Und so ist das aufgestellt. Ja, das Angebot wird auch weiterhin unentgeltlich empfangbar sein. Es ist, wenn Sie so wollen, eine Art Bringschuld, in dem Fall eines Parlamentsclubs. Die Öffentlichkeit, die wir ansprechen, die wir erreichen, sind natürlich in erster Linie Politikinteressierte, sind natürlich auch Funktionäre bei einer oder anderen Partei, die natürlich sagen, okay, ich will wissen, was ist dort Thema und das findet man heraus und was sind die Argumente, das findet man auch dort und was sind gegebenenfalls die Gesetzesmaterialien, findet man auch dort. Ja. Gibt es wirklich sehr viel an Angeboten. Ja. Und da hoffen wir und da setzen wir drauf, wir sind ein bisschen noch im Anfangsstadium, nach den ersten 6-7 Monaten. Das, was apropos Reichweite natürlich wirklich aufgeht und auch ein bisschen das Interesse der Öffentlichkeit zeigt, man nehme diese Geschichte, über die berichtet wurde, Freiheitliche Parteiführung kritisch zur Impfung, Freiheitliche Parteiführung persönlich ja zur Impfung. So. Das haben unterschiedliche Medien aufgegriffen, auch unser Blog, auch namentlich Oberösterreich gibt es eine spezifische Datenlage. Was hat sich heute in der Früh gezeigt? Die Geschichte hat 400.000 Mal geteilt worden auf Facebook. Das ist mit Flugblatt, mit Zeitung nicht zu schaffen.
Das heißt also auch hier das Bedienen über soziale Netzwerke als Reichweitenmultiplikator sozusagen.
Ja.
Kurze Abschlussrunde noch, wir sind am Ende angelangt. Perspektive, wo soll es hingehen? Vielleicht in einem Satz noch.
Das Wachstum soll kontinuierlich fortgesetzt werden. Wir wünschen uns natürlich, dass wir irgendwann mal unter den meistgelesenen 3 Online-Portalen dieses Landes sind und da arbeiten wir jetzt dran.
Wohin soll es gehen? Also mein Wunsch ist, dass Sie alle kleine Zeitung abonnieren.
Machen wir noch heute.
aber das ist mein Problem ein bisschen mit, mit den Blogs, also mit den 4 jetzt. Es fehlt die Ausgewogenheit und wir leben in gesellschaftlich polarisierten Zeiten. Die gesellschaftliche Polarisierung ist, glaube ich auch, das beobachtet jeder, eine schwierige, die wird im Herbst sicher noch schwieriger, mit Corona gar keine Frage, in der ganzen Impfdebatte. Und vielfach wird diese gesellschaftliche Polarisierung befeuert durch, sagen wir noch einmal, durch einen Journalismus mit Spin und da fehlt mir halt ein bisschen die Ausgewogenheit.
Eine also schöne Überleitung zum Panel, das gleich folgt, wo es nämlich genau um diese Auswirkungen auf Politik, Macht und Medien geht. Ich unterbreche jetzt, weil wir am Ende sind. Kurzer Abschlusssatz, Herr Reiter.
Ich glaube, politische Kommunikation setzt sich neu auf. Es gibt neue Akteure, es gibt mehr Akteure. Die Akteure sind unterschiedlich qualifiziert, unterschiedlich legitimiert. Ich nehme für uns in Anspruch, naheliegenderweise beides zu sein. Ja, natürlich muss man, sprich qualifiziert und legitimiert, und natürlich muss man sich das Feld der politischen Kommunikation genauer anschauen. Einige der Probleme dabei, ich sage nur Influencer, ich sage nur Blase, das hat aber nichts mit Journalismus oder mit Politik zu tun, sondern mit den inhärenten Strukturen, letztlich Algorithmen, beispielsweise bei Facebook. Ja, dort ist die Spaltung.
Gut, ich bedanke mich für den ersten Teil der Runde. Darf Sie bitten, jetzt auch die Bühne zu verlassen, Danke. Weil es geht hier weiter. Ich mache hier Platz. Mit dem zweiten Teil, wo es eben um die Herausforderinnen geht auch und wie Sie Politik, Macht und Medien befeuern. Dazu darf ich 3 neue Gäste zu mir bitten. Und zwar Barbara Blaha, die Leiterin des Momentum-Instituts und von Moment.at. Corinna Milborn, Infodirektorin von Puls 4 und Puls 24 und Patricia Huber, die Chefredakteurin von Kontrast.at. Also wir setzen die Diskussion quasi fort, die jetzt von Ihnen mitverfolgt wurde schon. Und bevor wir so ein bisschen auf die Auswirkungen gehen, möchte ich auch nochmal auf das Selbstverständnis zu sprechen kommen, also auch wie Sie Ihre Rolle definieren. Frau Huber, Sie tragen den Titel Chefredakteurin. Mich würde interessieren, empfinden Sie sich selbst als Journalistin oder eher als PR-Frau, Spin-Doktorin, Aktivistin?
Weder noch, am meisten wahrscheinlich als im weitesten Sinn politische Aktivistin. Also ich würde wahrscheinlich sagen, ich habe mich noch nie als Journalistin irgendwo vorgestellt. Also wir haben halt über publizistische Mittel versuchen wir sozusagen die politische Öffentlichkeit, die Politikberichterstattung zu beeinflussen. Und das sozusagen Ungleichgewicht, das es meiner Meinung nach in den Medien gibt, und es ist wahrscheinlich keine sehr gewagte These zu sagen, es gibt einen bürgerlichen Überhang oder, wenn man es konkreter sagt, einen ÖVP-freundlichen Überhang in der österreichischen Medienlandschaft, dann hat Kontrast 2016 diese Leerstelle, die es gab an Berichten, die die ÖVP in anderen Medien verhindern konnte, gefüllt, und da gab es dann noch viel anderen Platz und dann kamen andere kritische Medien dazu. Und ja, ich würde sagen, es ist so eine Mittelposition, aber ich habe kein besonderes Bedürfnis, mich um diesen Begriff zu streiten. Genau, weil es würde ich sagen, es hat schon natürlich mehr mit politischer Öffentlichkeitsarbeit zu tun als jetzt sozusagen mit einem Qualitätsjournalismus, wie man die unterschiedlichen Journalismen dann in der sogenannten unabhängigen Medienlandschaft definiert, ist eine eigene Diskussion, die sehr spannend ist, finde ich. Und aber gleichzeitig muss ich schon sagen, weil auch zuerst diese Diskussion war, also ich glaube, wenn man Kontrast liest und wenn man sich anschaut, was die sozusagen politische Öffentlichkeit Partei-PR ist, dann gibt es da schon einen sehr großen Unterschied. Und wenn man ehrlich ist, kann man sagen, es ist parteiisch, es ist meinungsstark, es hat sozusagen einen eine Sympathie für die Menschen, die ihr Geld mit Arbeit verdienen und nicht mit Kapital. Aber es ist auch mich überrascht eigentlich immer wieder, muss ich sagen, was die SPÖ uns machen lässt. Und ich glaube, ich habe weniger oft mit einem SPÖ-Pressesprecher zu tun als vielleicht andere Innenpolitik-Kollegen oder Kolleginnen.
Frau Blaha, auch Sie wollen aus linker Stoßrichtung so den öffentlichen Diskurs befeuern oder prägen. Sie deklarieren sich als unabhängig mit Haltung. Wo sind Sie jetzt konkret auch die Abgrenzung zu Kontrast.at?
Ich denke, die erste und wichtigste Abgrenzung ist sicher, wir stehen nicht auf der Payroll einer politischen Partei. Also die Unabhängigkeit, die in unserem Claim drin ist, die ist tatsächlich erfüllt. Wir nehmen kein Geld von Parteien, wir nehmen auch kein Geld von Konzernen. Wir leben von Spenderinnen und Spendern, die uns in kleinen und größeren Beträgen unsere journalistische Arbeit ermöglichen. Und die inhaltliche Stoßrichtung, die uns hier vielleicht auch zum Teil unterscheidet, ist, dass wir beim Momentum-Institut gesagt haben, unsere Analyse war, es gibt eine Leerstelle im österreichischen Journalismus in der Frage der Perspektive. Mir ist gar nicht so wichtig, über welche Partei wie berichtet wird in der österreichischen Innenpolitik. Mir geht es um die Frage von, wer wird denn darüber hinaus gehört? Und da war unsere Analyse, dass gerade die Perspektive der ganz normalen Leute, der ganz normalen Menschen ohne Eigentumswohnung, ohne Aktiendepot, eigentlich in den Medien zu wenig gehört wird. Sehen wir auch in den letzten Wochen wieder sehr deutlich, wenn wir über arbeitslose Menschen sprechen oder über die fehlenden Arbeitskräfte viel eher, höre ich 700.000 verschiedene Anekdoten von Hoteliers und Gastronomen, aber mit den konkreten Menschen, die diese Berufe machen sollten, mit denen redet irgendwie niemand, obwohl die zu Hunderttausenden in diesem Land leben. Also diese Perspektive war unsere Analyse, fehlt ein Stück weit in den Medien. Und die einzubringen, dafür haben wir das Moment-Magazin gegründet.
Sie haben jetzt gesagt, Sie stehen nicht auf der Payroll einer Partei, was aber schon auf Ihrer Spenderliste auftaucht, ist unter anderem Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung, hinter der der ÖGB steht. Mhm. Also ganz so unabhängig scheint es nicht zu sein. Wieso nehmen Sie unabhängig trotzdem für sich in Anspruch? Oder ist die Finanzierung in einem Ausmaß, wo Sie sagen, die ist durchaus gleichzustellen mit anderen.
Ja, die Finanzierungsfrage, die ist natürlich eine total berechtigte. Und ein Anspruch von uns ist zum Beispiel klar zu sagen, wir gehen transparent damit um. Ich müsste das nicht auf meine Website schreiben, bin ich dazu nicht verpflichtet, aber natürlich tue ich es, weil ich auch finde, da gibt es überhaupt nichts zu verstecken. Warum auch? Ja? Also ganz klar ist, wofür unser Journalismus steht und dass wir da auch mit journalistischen Sorgfaltspflichten umgehen mit unserer Berichterstattung. Aber klar muss der auch finanziert werden. Die Frage ist ja vielmehr, messen hier wir nicht vielleicht auch ein Stück weit mit zweierlei Maß? Weil natürlich kann ich mich, wenn ich mich sehr hineintige, die Eigentümerstrukturen von österreichischen Tageszeitungen oder Fernsehsendern herausfinden, aber wie viel Geld die zwei größten Supermarktketten in eine Zeitung hineinschieben, weiß ich nicht. Wie viel Geld die Fossilindustrie in die Zeitungen hineinschiebt, ich weiß es nicht. Wie viel Geld die Automobilindustrie hineinschiebt, ich weiß es nicht. Also die Frage der Transparenz, da finde ich, machen wir unsere Hausaufgaben eh schon ganz gut. Da hätte ich eher den Wunsch, dass die anderen Medien die noch besser machen würden.
Corinna, da jetzt auch die Frage an dich. Können klassische Medien tatsächlich in Anspruch nehmen, dass sie völlig partei- und einflussfrei agieren?
Ich glaube, es ist auch bei klassischen Medien wichtig, die Grundsätze klarzulegen, unter denen man arbeitet, und das tun ja auch die meisten. Also Medien haben eine Blattlinie, da steht drinnen, aus welcher Richtung sie kommen. Bei uns bei Puls 24, Puls 4 steht drinnen als allererstes Menschenrechte, jetzt auch die Sustainable Development Goals, nach denen wir uns orientieren. Und natürlich ist das, gibt's das bei klassischen Medien, deswegen gibt's ja liberale Zeitungen und konservative Zeitungen. In unserem Fall im Fernsehen ist es so ein bisschen anders, weil wir ja kein rein publizistisches Projekt sind. Also wir sind ja nicht nur Redaktion, sondern wir sind die größte private Sendergruppe im Land. Und bei den unter 50-Jährigen haben wir fast 30% Marktanteil. Und unsere Redaktion, also die Puls24-Redaktion, macht einerseits die Nachrichten für diese Leute, die fernsehen, und insofern absolut diese normalen Leute. Also die Leute, die am Abend heimkommen und den Fernseher aufdrehen und dann wissen wollen, was passiert ist, weil sie eben nicht den ganzen Tag online sind und sich den ganzen Tag informieren. Das sind genau diese Leute, von denen du sprichst, Barbara. Die schauen fern und für die machen wir Nachrichten und die repräsentieren wir natürlich auch. Und andererseits ist es eine Redaktion, die ein journalistisches Produkt macht, nämlich Puls24, den Fernsehsender, die Website, die App. Und insofern ist es bei uns besonders wichtig, auf die Bedürfnisse der Masse zu schauen. Wenn es um die Finanzierung geht, ist es so, dass bei uns die Kunden Werbeslots über die Gruppe hinweg buchen. Das heißt, die buchen die Reichweite, die wir haben, aber nicht konkret in ein publizistisches Medium hinein, sondern unser Geld kommt von dieser Buchung über die Reichweite, und das im Prinzip so von allen großen Unternehmen in Österreich. Das ist sehr aufgeteilt unter den ganzen großen Unternehmen, was uns eine große Unabhängigkeit verschafft, weil wir nicht von Einzelnen abhängig sind. Noch dazu haben wir diesen Vorteil von einem deutschen Eigentümer, der sich niemals inhaltlich irgendwo einmischt. Das ist angenehm, also ich habe ja schon in mehreren Verlagen gearbeitet, und das ist angenehm, wenn das so ist, dass der Eigentümer so weit weg ist und einfach auch wirtschaftliche Ziele hat und keine inhaltlichen Interessen dran, was wir so tun. Das heißt, das verschafft uns große Unabhängigkeit. Insofern würde ich es tatsächlich in Anspruch nehmen für uns. Und was die Richtung angeht, haben wir zwar dieses Fundament, wo wir sagen, okay, faktenbasiert, wir nehmen Wissenschaft ernst, wir arbeiten auf dem Boden der Menschenrechte und schauen da besonders hin, aber wir haben den Anspruch, immer beide Seiten zu zeigen, beziehungsweise mehrere natürlich, aber beide Seiten so als Schlagwort. Das heißt, unser Ziel ist, dass die sich das anschauen, sich verschiedene die Fakten bekommen, die wir als Redaktion aufbereiten und dann sich verschiedene Meinungen dazu anhören können und sich ihre eigene Meinung bilden können. Ich glaube, das ist der größte Unterschied, dass bei Kontrast von einer Partei oder bei Moment von einer bestimmten Haltung heraus die Sachen quasi herausgenommen werden, die das unterstützen, und diese, so wie ihr beide sagt, eine Lücke schließen, die ihr seht, aus dieser Richtung. Während wir versuchen, einen möglichst breiten ein breites Meinungsspektrum anzubieten und oft auch in direkter Konfrontation, also bei Pro und Contra oder bei den Insidern, dass man sich direkt diese verschiedenen Seiten anhören kann, die es gibt, und sich eine eigene Meinung zu bilden. Das heißt, wir haben keinen Anspruch, Leuten eine Meinung mitzugeben, sondern wir haben den Anspruch, ihnen das Werkzeug in die Hand zu geben. Und zwar nämlich auch denen, die einfach nur am Abend zwischen Simpsons und Simpsons oder Two and a Half Men dann die Nachrichten anschauen, und das sind sehr, sehr viele, oder in Kaffee Puls die Nachrichten bekommen, dass sie dieses Rüstzeug bekommen. Und das ist einfach ein grundlegender Unterschied in der Arbeit.
Diese beiden Seiten sind jetzt hier angesprochen worden. Das ist auch was, was Herr Jungwirth am Ende der letzten Diskussion angesprochen hat. Die Problematik, wenn man so quasi ausgewiesenermaßen aus einer Denkrichtung argumentiert und berichtet, dass man ein bisschen beiträgt zu dieser Spaltung, zu diesem Befeuern von gewissen Haltungen, ohne das Gegenüber zu berücksichtigen, ohne sich mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen. Ist dieser Vorwurf, man würde die Spaltung damit vorantreiben, einer, mit dem Sie leben können? Ist das einer, den Sie abstreiten? Weil ich denke mir, grundsätzlich müsste diese Tendenz Ihnen ja gegen den Strich gehen, wenn man anschaut, wofür Sie stehen inhaltlich.
Ja, also ich würde auch sagen, wir tragen nicht zur Spaltung oder zu dieser berühmten Polarisierung bei. Also weil einerseits würde ich schon sagen, diese zwei Seiten, das stimmt natürlich formal, aber real ist halt dann manchmal die Frage, sind die Interessen von, sagen wir mal, 3 Milliardären die eine Seite und die Interesse von 4 Millionen arbeitenden Menschen oder Arbeitslosen zusammen die andere Seite? Das müsste man dann halt in diesen Objektivitätskriterien klären. Und grundsätzlich hat natürlich Kontrast eine politische Heimat und ist im weitesten Sinne sozialdemokratisch oder progressiv, emanzipatorisch. Und es gibt ja nicht nur Kontrast. Und Kontrast ist ja wirklich eine kleine Minderheitenmedium, das in einem Ökosystem ist von Medien, die von ganz rechts bis Mitte, bürgerlich und so weiter funktionieren. Und ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen, dass die Ausgewogenheit nicht da ist. Und zu dieser Polarisierungsfrage würde ich sagen, weil das auch zuerst mit Corona angesprochen worden ist, ich glaube, die Themen, die für uns wichtig sind und die auch ganz vielen Leuten wichtig sind, die aber oft in anderen Medien untergehen, sind gerade nicht die Fragen, wo man sich am Weihnachtsfest den Schädel einschlägt drum oder die große emotionale Debatten sind. Also wie stehe ich jetzt zu den Corona-Maßnahmen oder wie stehe ich zu irgendwie dem berühmten dritten Klo für ein drittes Geschlecht oder so. Ich glaube, das sind ja oft sehr aufgebauschte Debatten, um eben so eine Spaltungslinie, die durch die Gesellschaft geht, die wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen, die dominante Spaltungslinie ist eine liberale, globalisierungsorientierte Position auf der einen Seite und eine, sagen wir mal, eher traditionalistisch-kommunitaristische Position auf der anderen Seite. Und ich glaube, da liegen wir quer dazu. Also sieht man auch in unserer Leserinnenschaft, das ist schon sehr interessant. Ich glaube, das sind Leute, die lesen sonst die Kronenzeitung, die lesen heute. Es gibt aber auch viele Leute, die den Falter sonst lesen oder Moment. Also es ist eine sehr, sehr diverse Gruppe, weil die Themen, über die wir schreiben, sind zum Beispiel die Vermögensverteilung. Und ganz viele Leute interessiert die Vermögensverteilung, unabhängig davon, wie sie in anderen Fragen sind. Und eine große Mehrheit ist der Meinung, das Vermögen sollte gerechter verteilt sein. Das ist zum Beispiel so eine Leerstelle, die in vielen anderen Medien, die es gibt. Also es gibt ja eine sehr starke Tendenz gegen zum Beispiel Erbschaftssteuern und Millionärsteuern in den sogenannten Blattlinien. Und da sind wir halt sozusagen auf der anderen Seite zum Beispiel. Oder Arbeitsbedingungen, Gesundheit, Bildung. Das sind, glaube ich, so Fragen, die gar nicht so stark polarisiert sind, wie man in dieser Polarisierungsdebatte oft glaubt. Ich glaube, es sind sehr wenige Fragen, an denen sich sehr stark polarisiert und über die man sehr gerne spricht und berichtet. Und es gibt viele wichtige Fragen, wirklich wesentliche Fragen für das Leben und für die Zukunft, über die recht wenig berichtet wird, die wir aufgreifen, würde ich sagen, und wo wir auch Hintergrundinformationen und Recherchen und Argumente bringen. Und auch wenn man mit uns nicht übereinstimmt, würde ich sagen, dann liefern wir sozusagen Recherchen, wo man dann sagen kann, auf Basis dessen kann ich diskutieren oder das auch
in Frage stellen. Darf ich da einhaken?
Bitte.
Weil das ist ja total legitim. Also Parteimedien hat es immer schon gegeben und wird es geben. Und es ist natürlich Aufgabe einer Partei, auch publizistisch, also auch zu verbreiten, die Informationen, die hinter den Entscheidungen stehen und so weiter. Also ich stelle das überhaupt nicht in Abrede, dass es richtig ist, dass es Parteimedien gibt. Aber das Problematische finde ich, dass versucht wird, dass sie aussehen wie journalistisch geführte Medien, die keine Parteiinteressen haben. Und das ist halt ein grundlegender Unterschied. Und es ist, wenn man auf Kontrast schaut, jetzt nicht so von vornherein sichtbar, dass das ein SPÖ-Medium ist. Man muss das schon suchen. Und besonders trifft es zu, wenn man auf Facebook, Instagram, also wenn man auf Social Media über einen Artikel stolpert. Und ich finde, dass das nicht redlich ist, sozusagen, dass man in diesem Strom von verschiedenen Nachrichten, die Leute bekommen, nicht nur in Kauf nimmt, sondern meiner Meinung nach sogar befördert, dass es als eine unabhängig recherchierte Nachricht daherkommt und nicht offenlegt, dass das eine Parteinachricht ist sozusagen, dass das eine Partei dahinter steht. Das heißt nicht, dass sich die journalistische Arbeit, also dass das nicht journalistische Arbeit ist. Also Journalismus ist ein offener Begriff, ist ein freier Begriff. Jeder darf sich Journalisten nennen in diesem Land. Deswegen, also da über diesen Begriff zu diskutieren, hat tatsächlich keinen Sinn, wie Sie es am Anfang gesagt haben. Aber ich finde, Sie müssten das einfach klarer machen, weil Sie versuchen ja in die Blasen reinzukommen, die das interessiert. Und im Artikel sind aber dann eben nicht, es ist ein Artikel, der Ihre Position stützt. Das ist legitim, aber nur, wenn man es offenlegt. Und da, finde ich, gibt es noch Nachholbedarf. Ich finde, das muss transparenter sein noch.
Also einerseits ist der Vorwurf ein bisschen, also kann ich ihn nicht ganz verstehen, weil wirklich auf der Website unter jedem Artikel steht Herausgeberschaft des Parlamentsclub. Also ich glaube, es ist schon sehr transparent. Auf der anderen Seite steht ja bei den anderen Medien auch nicht unter jedem Artikel, wie die Eigentümerstruktur ist und wie gerade die Inseratestruktur ist und wer 90% der Inserate zahlt. Also sozusagen diese Offenheit, das ist vielleicht auch ein bisschen wie die Frage.
Ja, aber wir haben ja eine Trennung zwischen, also alle Medien haben eine Trennung zwischen Anzeigenabteilung und Redaktion. Es gibt Medien, die halten das nicht ein. Das gestehe ich total zu, aber man kann das auch nicht wegreden.
Das aber ich glaube,
bei Ihnen ist es eben nicht so.
Ich glaube tatsächlich rein sozusagen medienpolitisch ist das aber die relevantere Frage, weil Kontrast erreicht viele Leute dafür, was für eine kleine Redaktion wir sind, aber erreicht im Verhältnis zu ganz großen Medien, gigantisch großen Medien, wo das schon eine wichtige Frage ist, wer die Inserate zahlt und wer die Eigentümerfamilien sind und was die für Stiftungen haben und darüber Interessen, da finde ich die Debatte da wirklich wichtiger. Also ich kann es ein bisschen verstehen, aber sozusagen, es ist ja nicht so, da gibt es die ultimative Transparenz und alle wissen über Medieneigentümerschaft und Medienstrukturen Bescheid und dann kommen irgendwie diese Parteimedien und schleichen sich da ein, sondern das ist ja sozusagen unter den gleichen Bedingungen findet das statt. Und ich glaube, natürlich sieht man, dass wir progressiv sind und dass wir link sind oder dass wir...
Aber findet es unter den gleichen Bedingungen statt, wenn Sie jetzt ganz klar sagen, Sie möchten eine Seite, eine Agenda verfolgen, journalistisch, im Gegensatz zu dem, was Corinna jetzt skizziert hat, dass man sagt, man möchte ergebnisoffen ein Thema betrachten und dann die Fakten auf den Tisch legen, eben unter Einbeziehung aller Akteure und Denkrichtungen?
Naja, wir sind, glaube ich, nicht so, so mono, also wir haben nicht so... so wenig Meinungsvielfalt. Wir haben halt eine Meinungsvielfalt in einem Spektrum, würde ich sagen. Also wir machen ja auch Interviews mit Fridays for Future oder mit Ökonominnen, mit Aktivistinnen, die keine SPÖ-Position, also die nicht deckungsgleich sind mit der SPÖ-Position. Aber es stimmt natürlich, wir machen keine Interviews mit großen Aktionären oder mit großen Geldgebern oder nicht mit dem ÖVP-Bundeskanzler, das sieht man eh in allen anderen Medien auch. Also ich meine, die Frage, die sich mir stellt, ist, was ist sozusagen die Gefahr, dass man sagt, die Leute sind total unmündig und glauben, das ist dann die Wahrheit und dann würde man sagen, aber das ist sozusagen die Menschen, die das produzieren, sind vom SPÖ-Parlamentsclub angestellt und dann fällt das wie ein Kartenhaus zusammen und sagen, das ist ein Blödsinn, das glaube ich, so funktioniert das ja nicht. Es muss ja, der Content ist mit Quellen belegt, ist recherchiert, sozusagen, wenn es falsch wäre, müssten wir es zurücknehmen oder würden wir geklagt werden oder was auch immer. Das heißt, das hat ja Hand und Fuß und es hat halt eine sozusagen Meinungsstärke oder eine Haltung dahinter und die Leute überzeugt, wie in allen anderen Medien, wie in allen anderen Kulturindustrieprodukten, der Inhalt, den sie lesen. Und entweder sie finden das ein Bullshit oder sie finden das überzeugend. Und ich glaube, da ist die Frage nicht so zentral, wissen die Leute jetzt, wer genau dahinter steht.
Ich finde das gerade extrem bedenklich, dass sie als ja doch Zugehörige zu einer politischen Partei, zu einer wichtigen, die Grenze zwischen Journalismus und Parteikommunikation so verwischen. Weil es gibt diese Grenze. Also auch wenn vieles stimmt, was Sie sagen, was einzelne Medien betrifft, es gibt viele unterschiedliche Medien, aber ich finde schon, dass man als Politik anerkennen sollte, was ist Journalismus und was bedeutet Pressefreiheit und so weiter und was ist unsere Kommunikation. Und wenn Sie praktisch sagen, so, das ist eh dasselbe und man muss das nicht so, wenn das jemand wahrnimmt, dann muss man es ihm nicht so ins Gesicht sagen, von woher das kommt. Also so habe ich es jetzt verstanden, auch wenn es unten unter den Artikeln steht, das stimmt natürlich. Dann wischt es ein Problem weg, das durchaus da ist. Also es ist ja nicht umsonst, dass Twitter zum Beispiel jetzt anfängt, zu kennzeichnen, wer die Absender sind bei solchen Tweets oder Artikeln, die aussehen, als wären sie von Reuters oder AP und tatsächlich zum Beispiel von einer Partei oder einer staatlichen Agentur kommen, steht das jetzt darunter, weil es eben doch ein Problem ist. Und ich würde das nicht so wegwischen an, also ich würde Sie einladen dazu, das nicht so wegzuwischen und diese Trennung auch tatsächlich einzuhalten. Das gehört auch dazu zum Verhältnis zwischen Politik und Journalismus, dass man das nicht so verwischt, finde ich.
Ich würde jetzt gerne die Meinung von Frau Blaha hören. Sie stehen ja jetzt ein bisschen zwischen diesen Extremen, sage ich jetzt hier, die erklärte Unabhängigkeit hier vom Parlamentsclub. Sie sagen, Sie sind zwar von unterschiedlichen unabhängigen Spendern finanziert, aber trotzdem mit einem inhaltlichen Auftrag. Wo ordnen Sie sich ein? Wie problematisch finden Sie das Verwischen von diesen Grenzen, was Corinna jetzt auch angesprochen hat?
Ja, ich finde, was die Debatte sehr gut zeigt, ist ja ein Stück weit die Frage, wir haben ein Problem mit Abhängigkeiten hier und wir haben jetzt hier am Podium und auch die Diskussion davor hat es ein bisschen festgehalten, es gibt unterschiedliche Formen der Abhängigkeit. Man kann von Parteien abhängig sein, man kann von Anzeigenkunden abhängig sein oder Eigentümern, man kann in unserem Fall von Spenden abhängig sein. Und das Besondere an einer, finde ich, aufgeklärten liberalen Demokratie ist, dass es, wenn es gut läuft, möglichst viele verschiedene Medien gibt, mit möglichst vielen verschiedenen Abhängigkeitsformen, weil das zeigt ja dann auch die Vielfalt, die wir brauchen, um in einer Demokratie tatsächlich auch Austausch und Debatte zu ermöglichen. Also nichts ärger wäre, es gäbe es nur Parteimedien, nichts ärger wäre, es gäbe es nur werbefinanzierte Medien, wo auch klar ist, dass es da Interessenstrukturen gibt. Es ist ja das Besondere an der österreichischen Medienlandschaft, dass sich das gegenseitig auch nebeneinander ausgeht und das ist ja auch das Wesen.
Dass wir also die ganze Zeit, dass ich unterbreche, eine Abgrenzung zwischen Journalismus, unabhängigem Journalismus und Partei, Sprachrohren, wenn man so möchte, die halten Sie nicht für notwendig?
Die muss ich gar nicht ziehen, weil die hat die Patricia Huber am Anfang selbst gezogen. Sie hat selber gesagt, wenn sich jemand fragt, sie ist keine Journalistin.
Also die, aber in der Wahrnehmung des Konsumenten ist der Unterschied ja nicht zwingend nachvollziehbar.
Also meiner Meinung nach zu wenig nachvollziehbar jedenfalls, wenn ich mir so ansehe, wie man es im Social Media Feed bekommt. Ja.
Dann ist die Frage, welche Form von Kennzeichnungspflicht wir uns für Parteijournalismus erwarten würden. Braucht es dann auf jedem Shareable ein Parteilogo, damit man irgendwie das Gefühl hat, das ist ausreichend erfüllt? Weiß ich nicht. Da habe ich tatsächlich größere Probleme mit sozusagen den ganz Rechten, wenn wir da vielleicht nochmal hinschauen, weil die waren ja weder hier noch am letzten Podium vertreten. Wenn Unzensuriert eine Stelle ausschreibt, wissen wir aus seiner RTL-Doku, dann machst du das Vorstellungsgespräch beim Kommunikationschef der FPÖ. Das halte ich wirklich für unter falscher Flagge segeln. Ne? Also da wird einfach so getan, es gäbe keine Verbindung und in Wahrheit ist es ein 1:1 Parteimedium. Das zu verschleiern und absichtlich zu verschleiern, das ist ein Problem. Dass man über die Frage der Grenze, wie genau müsste man es kennzeichnen, nochmal nachdenken könnte, das glaube ich auf jeden Fall. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, dass wir diesen Transparenzanspruch nicht nur bei den Parteimedien anlegen, sondern bei allen Medien, die wir in dem Land haben.
Jetzt haben wir gesprochen über die Frage, wie werden die Inhalte bei den Konsumenten wahrgenommen, wie transparent muss sein, wer hinter den Medienmachern steht. Ich möchte auch noch ein bisschen die Frage jetzt mit einbeziehen, wie sehr beeinflussen diese neuen Medienverhältnisse, Medienstrukturen die Politik. Und Corinna, möchte mit dir da beginnen. Gehen RegierungspolitikerInnen oder generell PolitikerInnen tendenziell lieber oder eher dorthin, wo sie weniger kritisch befragt werden? Ist das etwas, was spürbar ist?
Wie du sehr gut weißt, ja.
Ich stelle es jetzt trotzdem. Du bist die Frage, ich weiß es genau.
Ja, das ist tatsächlich so natürlich.
Aber hat sich das auch verändert, durch das neue Angebot? Schießt mir so vielleicht noch nach.
Ich finde nicht. Also ich mache jetzt schon lange Innenpolitikjournalismus und jetzt zum Beispiel Faymann war so ein typisches Beispiel von jemandem, der einfach nie wieder ein Interview gegeben hat, wenn ihn einem mal eine kritische Frage gekommen ist. Das war sehr schwierig immer und das hat sich jetzt nicht wahnsinnig geändert. Ich finde, was sich eher geändert hat, ist, dass durch die Funktionsweise von Social Media polarisierte Meinungen sehr groß gemacht werden. Also teilweise auch Meinungen von einem kleinen Spektrum der Gesellschaft, aber da meine ich jetzt niemanden, der hier am Podium sitzt sozusagen, aber das spielt vielleicht so ein bisschen rein auch. Also es werden klare Meinungen, Polarisierung, alles was wütend ist oder so angreift, geht dort besser. Das hat einen Einfluss darauf, auch glaube ich, wie in ihren beiden Medien die Schlagzeilen gemacht werden oder die Themen ausgewählt werden. Man kann sich dem ja auch schwer entziehen, das ist vielleicht nicht mal ein Vorwurf, sondern man will ja die Reichweite dort bekommen. Und das führt dazu, dass Politik habe ich den Eindruck, oft denkt, dass es eine Stimmung gibt, die in Wahrheit gar nicht da ist, sondern die durch Social Media so groß gemacht wird, weil dort eben Polarisierung größer gemacht wird. Und da spielt das vielleicht auch rein, wenn man da mitspielt. Aber ich würde es jetzt nicht direkt auf Kontrast oder Moment beziehen, sondern eher auf andere. Das halte ich schon für bedenklich. Mhm. Und dem sollte man vielleicht sich entgegenstellen, dass es so ist.
Wie?
Indem man versucht, diese Logiken aus der eigenen journalistischen Arbeit rauszunehmen, beziehungsweise aus der eigenen publizistischen Arbeit rauszunehmen, jetzt in den anderen Fällen. Das ist insofern schwer, als gerade, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, Kontrast hat wahrscheinlich sehr viel Traffic über Social Media, kann ich mir vorstellen. Und jetzt einen größeren Prozentsatz als die, die extra direkt auf die Seite gehen, um sich das anzuschauen. Und insofern ist die Versuchung sehr groß, in diese Social Media Logik einzustellen und Schlagzeilen zu machen und Vorspäne zu machen, die sehr pointiert sind, die jemanden angreifen, die sagen, das ist eine Frechheit und so weiter. Und das trägt natürlich schon zur Polarisierung bei. Und das ist aber jetzt bei etablierten Medien nicht unbedingt anders. Also da gibt es auch diese Tendenz. Es gibt auch Online-Seiten, die machen zwei verschiedene Schlagzeilen für verschiedene Bubbles zum Beispiel, um das mitzunehmen. Und dieser Logik, sich zu entziehen, ist, glaube ich, eine Aufgabe quer durch, also von etablierten Medien, von Parteimedien, von zivilgesellschaftlichen oder Vereinsmedien oder was auch immer. Das tut der Gesellschaft nicht gut. Und das hat schon Einfluss auf die Politik. Also mich erstaunt es manchmal, wie sehr Politikerinnen und Politiker der Meinung sind, dass die Leute, die unter ihren Posts kommentieren, die Bevölkerung repräsentieren. Das ist nicht so. Mhm. Das ist sehr, sehr oft gesteuert. Im Moment auch sehr, sehr oft von rechtsextremer Seite gesteuert tatsächlich, also besonders was diese Covid-Sachen angeht und repräsentiert nicht die Mehrheit in der Bevölkerung. Das muss man sich vor Augen halten ab und zu.
Ist das ein Problem, dass man hier eine Wortwahl finden muss, die Frage, dann Sie beide Schlagzeilen erfinden muss, schreiben muss, die eben zu dieser Verbreitung beitragen, die aber eben polarisierend sein müssen und deshalb, auch wenn Sie gesagt haben, die Inhalte sind nicht primär polarisierend, aber dass es trotzdem der Medienlandschaft jetzt entspricht, hier quasi stärker in Polarisierung zu gehen, um die Reichweiten zu erzielen?
Tatsächlich ist es bei uns kein großes Problem. Ich sehe, was du meinst, Corinne, und ich würde total zustimmen. Bei uns im Moment-Magazin ist die wesentliche Frage immer, wie können wir das auch konstruktiv erzählen? Da kriegen wir auch direktes Feedback von den Leserinnen und Lesern. Wenn wir zu viel draußen haben, wo man das Gefühl hat, die benennt immer nur Probleme, zeigt uns auch Lösungen, kriegen wir sofort das Feedback. Das heißt, die Reihe besser geht doch, ist total wichtig bei uns. Auch die Reihe, was ich wirklich denke, wo Leute aus ihrer eigenen Lebensperspektive ihre eigene Lebensgeschichte erzählen, geht jedes Mal durch die Decke, wenn es gerade sozusagen zeitgenau trifft, was gerade draußen die Debatte ist. Die großen Hasspostings wird man auf unserer Seite tatsächlich nicht finden, weil ich auch so nicht arbeiten wollen würde. Das macht einen nicht glücklich, wenn man das immer herausheben muss.
Also bei uns ist so, ich würde sagen, 2/3 Social Media Traffic und 1/3, also die jetzt nicht die Seite direkt anwählen, 1/3 kommt über Google und Suchmaschinen. Das heißt, das sind schon Leute, die sich irgendwie aktiv zu einem Thema informieren wollen und eben was googeln und dann zu uns kommen. Und ich sehe das nicht so problematisch mit Social Media, weil es gibt gerade auf unserer Seite immer wieder so Überraschungen. Ich glaube, man projiziert da auch, also es ist ein bisschen eine Fantasie auch, wie dumm oder getrieben die Leute dann irgendwie durch soziale Medien sind. Stimmt, es gibt diese Bubble-Bildung, aber zum Beispiel bei uns gibt es oft ein Artikel über, wie Portugal oder die portugiesische Regierung mit dem Sparkurs bricht. Das ist einer der erfolgreichsten Artikel auf unserer Seite. Oder wie reiche Familien in Studien, die es seit dem Mittelalter gibt, dass die reichsten Familien in ganz vielen Ländern schon vor 600 Jahren auch die reichsten Familien waren. Das sind eigentlich so Themen, wo wir uns in der Redaktion intern gedacht haben, es wäre uns wichtig, aber es wird wahrscheinlich nicht die Leute hinter dem Ofen hervorholen. Und es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Also ich meine, natürlich stimmt es,
also dass man… Also nicht die großen Schlagzeilen, sondern oft die Hintergründe, die dann letzten Endes bei Ihnen zu den… Unerwartet.
Auch natürlich die großen Schlagzeilen, auch die polemischen Dinge, das stimmt schon. Und man muss natürlich einen Aufmacher finden, aber ich glaube, das ist ja auch nicht so neu. Ich meine, gerade die großen Boulevardmedien machen auch große Aufmacher, die provokant sind. Also man muss halt einfach versuchen, in die Aufmerksamkeit reinzukommen und wie man das macht und wie konstruktiv, also ich glaube, man hat auch einen Spielraum, dass es konstruktiv ist oder dass man Debatten eröffnet. Und ich finde gerade bei unseren Kommentaren, also es gibt irrsinnig viel Diskussion bei unseren Postings oft, aber das ist sehr selbstregulierend. Also das ist, finde ich, auch immer ein gutes Zeichen, dass es da so eine Diskussion gibt. Man muss manchmal was löschen, wenn es zu übergriffig ist, aber es ist ein selbstregulierendes System, wo Leute, wenn sie zu angriffig sind, dann drei andere Leute schreiben, das kann man nicht sagen. Und ich finde, das ist auch eine Form der gesunden Öffentlichkeit eigentlich.
Also Sie machen den Diskurs in den Kommentaren, halte ich fest. Ich bedanke mich für die Diskussion. Es geht hier weiter mit einem Panel, das von Corinna Milborn gleich moderiert wird. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag bei den österreichischen Medientagen. Danke, Wiedersehen.
Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm-Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt.